Der Predigttext ist ein ziemlich bekannter Text. Und dennoch will ich mich an den Text halten. Apostelgeschichte 3 von Verse 1 bis 10 ist angegeben. Ich lese aber bis Vers 16. Petrus und Johannes gingen aber miteinander in den Tempel hinauf, um die neunte Stunde, da man zu beten pflegt. Und es wurde ein Mann herbeigebracht, der lahm war von Mutterleib an, den man täglich an die Pforte des Tempels hinsetzte, die man die Schöne nennt, damit er ein Almosen erbitten konnte von denen, die in den Tempel hineingingen. Als dieser Petrus und Johannes sah, die in den Tempel hineingehen wollten, bat er sie um ein Almosen. Da blickte ihn Petrus zusammen mit Johannes an und sprach: Sieh uns an. Er aber achtete auf sie in der Erwartung, etwas von ihnen zu empfangen. Da sprach Petrus: Silber und Gold habe ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir im Namen Jesu Christi des Nazareners. Steh auf und geh umher. Und er griff ihn bei der rechten Hand, richtete ihn auf. Da wurden sogleich seine Füße und seine Knöchel fest. Und er sprang auf und konnte stehen, lief umher und trat mit ihnen in den Tempel, ging umher und sprang und lobte Gott. Und alles Volk sah, wie er umherging und Gott lobte. Und sie erkannten auch, dass er derjenige war, der um des Almosens willen an der schönen Pforte des Tempels gesessen hatte. Und sie wurden mit Verwunderung und Erstaunen erfüllt über das, was mir mit ihm geschehen war. Da sich aber der geheilte Lahme zu Petrus und Johannes hielt, lief alles Volk voll Erstaunen bei ihnen zusammen in der sogenannten Halle Salomos. Als aber Petrus das sah, wandte er sich an das Volk: Ihr Männer von Israel, weshalb verwundert ihr euch darüber oder weshalb blickt ihr auf uns, als hätten wir durch eigene Kraft oder Frömmigkeit bewirkt, dass dieser umhergeht? Der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Väter, hat seinen Knecht Jesus verherrlicht. Ihn habt ihr ausgeliefert und habt ihn verleugnet vor Pilatus, als dieser ihn freigeben wollte. Ihr habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und verlangt, dass euch ein Mörder geschenkt werde. Den Fürsten des Lebens aber habt ihr getötet. Ihn hat Gott aus den Toten auferweckt. Dafür sind wir Zeugen. Und auf den Glauben an seinen Namen hin hat sein Name dieses hier stark gemacht, den ihr seht und kennt. Ja, der durch ihn gewirkt, durch ihn gewirkte Glaube hat ihm dieser volle Gesundheit gegeben vor euch allen. Bei diesem Text denke ich immer an meine Lehrzeit. Wir mussten zur Berufsschule nach Perleberg fahren. Und in Perleberg vor dem Bahnhof war erst der Eingang zur Metropa, dann kam der Eingang zum Bahnhofsgebäude. Und genau vor der Tür zur Metropa saß ein Bettler. Der hatte im Krieg beide Beine verloren und so weit verloren, dass nicht mal ein Stumpf war, um ihn eine Prothese anzupassen. Wenn er sich bewegte, dann stützte er sich mit den Händen, schob den Unterleib nach vorne und dann schaukelte er sich so weiter. Der Mann hat nie um eine Gabe gebeten, jedenfalls ich habe nichts gehört. Er war immer froh und dankbar, wenn irgendetwas in seinem Hut klingelte. Ob es ein Groschen war oder damals auch eine Mark, es war eben doch etwas, was ihm weiterhalf. Wir müssen auch bedenken, dass damals zu der damaligen Zeit ein Groschen schon ausreichte, um 2 Brötchen zu kaufen. 2 Weizenbrötchen. Ja, so war das. Und dann bei der Textlesung heute, oder beim Wochenspruch vielmehr, beim Lehrtext, fiel mir auch eine Begebenheit in Wittenberge ein. Das Bild vergesse ich mein Leben nie. Das war eine kleine, ich würde sagen, hutzlige Frau. Und die ging gebeugt. Die konnte sich nicht aufrichten, die ging so. So ging sie den ganzen Tag durch die Gegend. Und wenn ich mir dann vorstelle, so eine Frau im Tempel und Jesus legt die Hände auf sie und sie richtet sie auf und geht gerade, was mag diese Frau gedacht haben? Und was haben die anderen, die dabei waren, gedacht? Aber hier geht es nicht um diese zwei Personen, sondern hier geht es um einen Bettler, der zum Tempel gebracht wird, an die sogenannte schöne Pforte. Man nimmt an, dass es die Pforte war, die im Osten war, im Osten des Tempelberges, und die somit in die Halle Salomos führte oder auch in den Vorhof der Frauen. Und deswegen wurde sie wahrscheinlich die schöne Pforte genannt, weil Salomo, der Erbauer des Tempels war und er auch viele Frauen hatte. Und deswegen kombiniert man das mit Salomo und den Frauen. Aber es muss der Eingang gewesen sein, wo dann wirklich auch die Leute hingingen, um dort ihre Gebetszeit zu verrichten. Die Gemeinde Jesu war nach Pfingsten nicht gleich isoliert vom Judentum. Sie gingen in den Tempel. Und schon im zweiten Kapitel von der Apostelgeschichte heißt es, und sie versammelten sich im Tempel, die Gemeinde. Also es war immer noch das jüdische Brauchtum auch in der Gemeinde gegenwärtig. Und auch Petrus und Johannes, die ja die Hauptapostel in der damaligen Jerusalemer Gemeinde waren, sie gingen in den Tempel, um zu beten. Und sie hatten Gebetszeiten. Hier wird die neunte Stunde, also Nachmittag, 15 Uhr genannt. Wie viele Gebetszeiten sie hatten und zu welchen Zeiten, habe ich weiter nicht gefunden. Ich habe noch versucht, im Lexikon nachzusehen auf Gebetszeiten, habe aber nichts gefunden. Aber wir wissen ja aus dem Islam, die haben ihre 4 oder 5 Gebetszeiten jeden Tag. Und genau da müssen sie sich daran halten. Und so war auch im Judentum festgelegt, zu welchen Zeiten sie eben Gott nahten. Jesus sagt einmal der Frau am Jakobsbrunnen, es kommt die Zeit, da wird man weder in Jerusalem noch auf dem Berg Horizim anbeten, sondern überall da, wo man ist und wo man Gott lobt, wo man Gottes Hilfe braucht, wird man ihn anbeten, unabhängig von Zeit und Ort. Gott ist nicht an Ort und Zeit gebunden, sondern er ist gegenwärtig. Aber es war damals so, und Petrus und Johannes gehen zum Tempel und sehen dort, wie er gebracht wird, der Gelähmte, von Geburt an gelähmt. Doch dafür habe ich ein Beispiel. Ein Cousin unsererseits, also Cousin meines Bruders, von dem Bruder meines Vaters, der hatte im Alter noch einen Sohn bekommen, war eine Frühgeburt und der Vater bildete sich ein, gegen den Beschluss der Ärzte, das Kind noch im Krankenhaus so aufzupäppeln, dass es dann auch wirklich zu Hause sein konnte. Nein, ich will mein Kind zu Hause haben. Und dieses Kind, ich sehe es noch so vor Augen, mit 3, 4 Jahren war es ja noch kein Problem. Aber mein Onkel schleppte diesen Knaben mit 11 und 12 Jahren noch durch die Gegend, weil er einfach nicht laufen konnte. Also es gibt auch in unserer Zeit noch Menschen, die von Geburt an nicht laufen können. So war es auch mit diesem Mann. Und er wurde nun an den Tempel gebracht. Und ich denke mal, das waren nicht die einzigen Petrus und Johannes, die dort in diese Pforte gingen, sondern die Menschen, die sich zu dieser Gebetszeit versammelten, sind durch diese Pforte eingegangen. Also viel Publikum. Und der Mann spricht die Leute an. Gebt mir doch etwas. Helft mir doch. Ich kann mich nicht anders ernähren, ich habe keine andere Möglichkeit mehr, irgendetwas zu verdienen. Ich bin auf eure Hilfe angewiesen, auf eure Almosen. Und er spricht auch Petrus und Johannes an. Und Petrus sagt zu ihm, sieh uns an, oh Hoffnung. Jetzt ist einer, der nicht nur auf meine Fragen, auf meine Bitten antwortet, sondern der sogar mit mir redet. Sieh uns an, Hoffnung. Gold und Silber haben wir nicht. Oh, Enttäuschung. Wir haben nichts, was wir dir geben können. Kein Gold, kein Silber, keine Münze. Nein, auch unsere Taschen sind leer. Aber, und dann kommt das Aber, wir haben etwas, um das du nicht gebeten hast. Wir haben etwas, das wir dir jetzt geben werden. Wieder neue Hoffnung. Was wird das sein? Was empfindet der Gelähmte dort, als er diesen Zuspruch hört? Wir geben dir etwas, was du nicht kennst, was du nicht hast. Im Namen Jesu, steh auf. Was? Ich? Aufstehen? Geht doch nicht. Und er tut es auch nicht von sich aus. Petrus reicht ihm die Hand und richtet ihn auf. Und ich denke, das ist auch ein wichtiger Hinweis, dass wir die Botschaft von Jesus Christus zu sagen haben, dass wir auf Jesus Christus hinweisen. Und da, wo Menschen wirklich auch gespannt sind, was in dieser Botschaft drinsteckt, da sind wir auch verpflichtet, ihnen Handreichung zu tun. In Erklärungen, in Worten, in Taten, wie auch immer, aber so, dass die Menschen den Antrieb, der uns zu dieser Aussage bewegt, auch spüren und erleben. Petrus richtet ihn auf oder fasst ihn an, richtet ihn auf und in demselben Augenblick wirkt Gott. Und ich gehe mal von mir aus, dieses Überlegen, Überdenken, was wird jetzt passieren, wenn ich so handle? Wird Gott wirklich eingreifen? Wird er das vollbringen, was ich jetzt dem anderen übermitteln möchte? Und darum ist mir dieser Vers auch so wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind. Wir haben die Botschaft von Jesus Christus den Menschen zu sagen. Die Botschaft, dass die Menschen Sünder sind, dass sie Erlösung brauchen, und dass sie in Jesus Christus möglich ist. Das ist eine Botschaft, die wahr ist, die Gültigkeit hat und die auch unser Auftrag ist an diese Welt. Aber wie gesagt, wir müssen eben auch nicht nur mit Worten, sondern auch mit unserem ganzen Sein dahinter stehen, den Menschen Hilfe geben. Sie bei der Hand nehmen und sie führen. Im Missionsbefehl heißt es, geht hin in alle Welt, macht zu Jüngern alle Völker und lehret sie halten. Das heißt, ihnen auch die Schritte zu sagen und zu geben, wie sie sich als Menschen, die sich Christus anvertrauen, eben auch zu leben haben. Nämlich in den Vorgaben, wie Jesus uns vorgelebt hat. Lehret sie halten, alles, was ich euch befohlen habe. Jetzt könnten wir die ganzen vier Evangelien durchgehen und uns einmal überlegen, was Jesus den Menschen alles gesagt hat, was er ihnen anbefohlen hat. Da würden wir heute noch nicht fertig werden. Aber wir kennen ja das, was Jesus sagt. Liebet eure Feinde, hasst, die euch verfolgen, segnet, die euch fluchen. Das sind Dinge, ja, ich weiß, das ist Gottes Wort, es ist wahr, aber es entspricht nicht meiner, es entspricht nicht der menschlichen Natur. Und dennoch sagt es uns Jesus, und er will uns da auch bereit machen, will uns fähig machen, dass wir in seiner Liebe auch dem begegnen können, der uns zuwider ist. Und ich glaube, dass wenn Jesus uns so etwas sagt und wir so ein Zeugnis geben, dass wir dann auch erleben dürfen, dass Gott eingreift. Dass Gott, so wie hier bei dem Gelähmten, plötzlich das Wunder vollbringt. Nachdem Petrus ihn aufgerichtet hat, in dem Moment schenkt Gott Heilung. Und das ist für mich mein Wunsch und für uns, die wir in solchen Situationen stecken, dass wir das wirklich erleben, dass Gott wirkt. Betet für eure Feinde. Er steht auf, kann feststehen, kann gehen, kann springen. Ich weiß nicht, wer wirklich so mit der Landwirtschaft verbunden ist, aber habt ihr es schon gesehen und erlebt, wenn die Kälber auf der Weide sind und da umherspringen? Alle Viere hoch und dann, man spürt richtig die Lebensfreude. So stelle ich mir auch diesen Gelähmten vor, der da durch die Gegend gesprungen ist, voller Freude, voller Anbetung. Gott hat mich gesund gemacht. Und er geht mit Petrus und Johannes in den Tempel. Und ich sagte es schon, im Tempel, dort in der Halle Salomos, sind eben auch die anderen Leute versammelt, die sich zur Gebetszeit dort versammelt haben. Ja. Ist er das? Das kann doch nicht sein. Wir sehen ihn schon jahrelang hier sitzen und immer wird er getragen, er kann nicht. Ist er das wirklich? Ja, er ist es. Und weil sich der Gelähmte zu Petrus und Johannes hält, kommen natürlich auch die Leute zu Petrus und Johannes. Ach, das sind aber Kerle, was die so können. Dazu fiel mir die Parallelstelle ein, nicht Petrus und Johannes, aber Paulus in Lystra. Sie haben dort einen Gelähmten, geheilt von seiner Lähmung. Paulus und Barnabas, ja. Die Leute waren so begeistert. Oh, Apollos und Zeus ist unter uns, die Götter sind unter uns. Und sie fangen an und wollen Paulus und Barnabas dort ein Opfer bringen. Der Priester, der dort auf der Insel war, der Götzenpriester, der bringt die geweihten Geräte, der bringt Opfertiere und sie wollen Paulus und Barnabas opfern. Nein, bloß nicht, wir sind doch Menschen wie ihr. Und so wie Paulus, so auch Petrus und Johannes hier, was wollt ihr denn von uns? Wir haben ihn doch nicht gesund gemacht. Es ist Jesus, der ihn gesund gemacht hat. Jesus, und dann beginnt Petrus mit der Anklage. Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Jesus, den ihr vor Pilatus habt verurteilen lassen. Jesus, den ihr verworfen habt und für ihn einen Räuber erwählt habt. Jesus, der am Kreuz gestorben ist. Ja, das ist euer Werk. Das habt ihr getan. Wie schon zur Pfingstpredigt auch an dieser Stelle weist Petrus das Volk darauf hin, dass sie sich an Jesus, an dem Gesandten Gottes, an dem Gesalbten Gottes vergangen haben. Ihn nicht erkannt haben, ihn abgelehnt haben. Aber Gott hat nicht das angesehen, was ihr getan habt. Gott hat mit euch seinen Plan erfüllt und hat darum Jesus Christus auferweckt. Wir sind Zeugen dafür. Wir haben ihn lebendig gesehen. Er hat mit uns gesprochen, er hat mit uns gegessen, er hat uns sein Wort gegeben. Er war und ist in unserer Mitte. Wir haben ihn leibhaftig gesehen. Nicht irgendwie so verschwommen, sondern als uns die Augen geöffnet waren, konnten wir ihn erkennen als den, der er war von Anfang an. Und wenn wir einmal Jesus gegenüberstehen, werden wir ihn auch erkennen. Und nicht irgendwie als eine Illusion oder ein Gespenst oder irgendetwas, sondern wir werden ihn leibhaftig sehen. Und das Merkmal wird einmal seine Herrlichkeit sein, aber auch zum anderen seine Wundmale. Denn er sagt es seinen Jüngern und später noch dem Thomas einmal ganz besonders persönlich: Komm her, sieh doch meine Nägelmale in den Händen. Sieh die Nägelmale in meinen Füßen. Sieh die aufgeschnittene Seite. So ist Jesus seinen Jüngern begegnet und so ist er in der Herrlichkeit. Das wird für uns neben seiner Herrlichkeit ein ganz sichtbares Zeichen sein, dass wir ihm, unseren Herrn, gegenüberstehen. Er, der sich für uns dahin gegeben hat. Es wird ja auch hier immer viel hineininterpretiert, dass die Juden ja die Schuld haben am Tod Christi. Ja, sie sind Werkzeuge in der Hand Satans gewesen. Und sie haben den Willen Gottes ausgeführt. Jesus sagt es einmal: Niemand, weder ihr, noch Pilatus, noch der hohe Priester, noch der Kaiser, niemand nimmt mir mein Leben. Ich gebe es. Jesus hat diesen Schritt ganz bewusst getan. Nicht unter der Obrigkeit, sondern in seiner Liebe, in seiner Hinwendung zu uns Menschen. Und sein Angebot steht nach wie vor. Jeder, und das dürfen wir, die wir an ihn glauben, wirklich bekennen. Jeder, der diesen Jesus Christus annimmt, darf es wissen: Mir sind meine Sünden vergeben. Und wenn wir einmal vor Gott stehen, dann wird er uns mit seinen Augen im Gesicht Jesu sehen oder in der Person Jesu, der für mich, für uns sagt: Ich habe seine Schuld bezahlt. Niemand hat mehr ein Recht, diesen zu verklagen. Aber diese Möglichkeit haben wir jetzt und hier. Wenn einmal die Tür zugeht, mit Thomas sprechen wir öfter mal darüber, wenn einmal die Tür zugeht, das heißt, wenn wir aus diesem Leben scheiden, dann ist die Entscheidung getroffen, dann gibt es keine Veränderung mehr. Und darum ist es für uns auch immer wieder die Aufgabe, den Menschen zu sagen: Heute ist Gnade, heute entscheide dich, heute nimm Jesus Christus als deinen Herrn an. Und die, die wir es getan haben, dürfen froh und dankbar sein, dass er mein und unser Herr ist. Amen.